Ja, liebe Gemeinde in Stammheim, ich muss jetzt auf Hochdeutsch predigen. Als Auslandschweizer kann ich beim besten, ich habe 11 bis 13. Dass ihr in dieser Welt Fremde seid, sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer gutes Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Ja, liebe Stammheimer, wer von uns hat nicht schon das Gefühl der Fremdheit erlebt? Auf Reisen, gearbeitet in einem fremden Land, vielleicht in Asien, ein Praktikum irgendwo weit weg. Jeder von uns hat dieses Gefühl der Fremdheit schon erlebt. Ich habe das auch erlebt vor über 30 Jahren, als ich 1991 von Krishona nach Frankreich ausgesandt wurde. Umzug, ein fremdes Land. Aber hier handelt es nicht um diese Fremdheit. Petrus redet diese Leute als Fremde an. Es ist eine andere Fremdheit. Diese Menschen hier in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, also im großen Ganzen in der Türkei, kamen sich plötzlich fremd in der eigenen Umgebung vor. Sie sind nicht ausgewandert, sie sind nicht emigriert, sondern sie sind Fremde zu Hause geworden, in ihrem Quartier, wo sie jeden Stein kennen, in ihrem Dorf, wo sie die meisten Menschen mögen, in ihren Städten. Sie sind fremd in ihrer eigenen Heimat geworden. In dieser Predigt geht es um eine Art von Mission, die Petrus hier den Menschen vorschlägt. Als Missiologe sage ich dann Studenten und Studentinnen, das ist die Theologie der Mission des ersten Petrusbriefes. Das ist mein Fach. Natürlich leben wir in einem anderen Kontext, aber diese Art von Mission wird auch für uns in Europa immer aktueller. Hier ist der Aufbau meiner Predigt, hier gehe ich entlang. Diese Fremdheit, also hier geht es immer um den jüngeren Missionar, und wenn ich von Missionar rede, meine ich wir alle. Wir alle sind als Jünger, als Missionare unterwegs. Wir machen ja nicht eine Unterscheidung zu denen, die vollzeitig unterwegs sind, sondern es geht uns alle an. Wir sind alle Jünger Jesu und deshalb auch alle Missionare. Erster Punkt, Fremdsein. Das ist der erste Teil von Vers 11. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Und damit wären wir mitten in der Beschreibung des Kontextes der damaligen dieser Christen. Sie befinden sich in Kleinasien im ersten Jahrhundert und haben es nicht leicht. Sie werden zwar noch nicht behördlich verfolgt, sie leiden aber unter der lokalen Bevölkerung, die ja feindlich und misstrauisch gegenübersteht. Wir sind also noch nicht in der offenen und öffentlichen Verfolgung, wie wir das in der Offenbarung kennen, durch Nero und Domitian. Dieses Stadium des Druckes hat diese Gemeinde oder diese Gemeinde noch nicht erlebt. Aber ein offenes Zeugnis für Christus ist nicht mehr möglich, weil es zu gefährlich wird. Und Petrus nennt sie Fremde, Reisende. Nun, diese Menschen sind Fremde geworden wegen ihres Kontextes. Die Jünger damals waren in einer Diaspora-Situation. Diaspora meint Zerstreuung. Sie waren in einer Minderheit, die Mehrheit kannte Jesus nicht. Und auch wir Christen in Europa kommen immer mehr oder sind schon in einer solchen Diaspora-Situation. In Frankreich kennen wir das schon ganz lange, seit den Hugenotten, aber auch hier in der Schweiz und Deutschland werden die Christen immer mehr zu einer Minderheit. Und das ist für uns Europäer schmerzhaft, weil wir aus einer Mehrheitssituation herauskommen. Das ist betrüblich, weil überall noch die stummen Zeugen einer christlichen Kultur vorhanden sind. Wir sind als Christen eigentlich bei uns zu Hause. Das Christentum, das Judentum an unsere Geschichte und Kultur maßgebend geprägt. Aber nun gehören wir immer wieder zu den Fremden im eigenen Haus. Und deshalb der Titel meiner Predigt, Fremd zu Hause. Was heißt das für uns ganz praktisch heute, auch in der Schweiz? Wir müssen Abschied nehmen, definitiv von einer Mehrheitssituation, von einer Vormachtstellung, von der Christenheit in Europa. Das ist vorbei. Diese Vormachtstellung des Christentums hat in Europa nicht nur Gutes bewirkt. Und wir müssen mit der Fremdheit auf dem eigenen Kontinent umzugehen. Es gibt immer mehr andere Kulturen, auch in der Schweiz, Menschen mit anderen Religionen, Sitten und die Gebräuchen. Und Sie wissen ja, wer ist die größte Religion in der Schweiz seit 2 Jahren? Seit 2 Jahren hat es gekippt. Wer ist die Mehrheit? Sind das die Katholiken, die Freikirchen, die Viva-Kirchen, die Moslems? Die Konfessionslosen, bravo. Gleich ein Kaffee für diesen Mann hinten rechts. Noch ohne Schnaps, ist noch zu früh, aber ein Kaffee ist schon mal gut. Ne? Die Konfessionslosen sind jetzt zur Mehrheit geworden, die sogenannten Religionslosen. Wenn Petrus jetzt diese Menschen als Fremde anredet, ist das nicht wegen der Diaspora-Situation, sondern wegen der Identität, die sie haben in Jesus Christus. Deshalb nennt sie Petrus die Fremden oder die Reisenden oder die Durchreisenden. Weil sich diese Jünger nicht mehr in der eigenen gewohnten Umgebung wohlfühlen. Und dies nicht, weil sie zu Exoten geworden sind, sondern sie selber sind zu Exoten geworden durch Jesus Christus. Ihr Glaube an Jesus hat sie zu Außenseitern gemacht. Unser Glaube an Jesus, durch unsere Bekehrung zu Jesus Christus werden wir automatisch zu Fremden. Und deshalb fühlen wir uns manchmal fremd in unseren Familienfeiern, wo vielleicht die Mehrheit nicht Jesus Christus angehören. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, besonders an Weihnachten, wenn wir gerne von Jesus berichten wollen und ihn in den Vordergrund stellen wollen, aber ganz andere Themen dann die Familienfeier beherrschen. Diese Fremdheit suchen wir nicht. Dieser Fremdheit ist uns automatisch durch unseren neuen Status als Jünger Jesu gegeben. Und diese Fremdheit soll uns nicht Angst machen, sondern uns daran erinnern, dass wir als Christen immer Fremde und Reisende, Pilger auf dieser Welt sein werden. Das ist eigentlich der Normalzustand als Christ. Pilgermission Sankt Chishona. Seit 185 Jahren ist eigentlich, gell, ein alter Name, den haben wir jetzt auf die Seite geschoben, aber eigentlich stimmt das theologisch, auch nach dem ersten Petrusbrief. Wir sind Fremde und Pilger und deshalb fühlen wir uns in dieser Welt immer wieder fremd. Und das ist vor allem schwierig für unsere Teenager, für unsere jungen Leute, wenn sie genau gleich sein wollen wie alle in der Gruppe. Und ich dann als Christ im Gymnasium, an meiner Lehrstelle, an meinem Betrieb, bin ich vielleicht der Einzige. Und Frankreich bist du dich vielleicht als Jugendlicher der einzige Christ im ganzen Gymnasium mit 900 Jugendlichen. Das ist hart, das ist schwierig. Und wir alle müssen uns daran gewöhnen, dass diese Fremdheit, dieses Fremdheitsgefühl ist der Normalzustand, ist die Normalidentität als Christ. Zweiter Punkt, Anderssein, Heiligung. Der jünger Missionar ist anders, er ist ein Heiliger, darf ich das sagen zu euch? Natürlich wehre ich mich dagegen dieses Fremdheitsgefühl und kämpfe um meine Legitimität in der Gesellschaft. Ich will anerkannt sein in der Gesellschaft. Und vielleicht versuchen einige von uns auch die Gesellschaft ethisch zu verändern, weil unsere Gesellschaft ja immer mehr auch die biblischen Werte verlässt. Das sind aber meist Sackgassen. Petrus wendet sich zuerst zu uns. Es geht hier nicht um eine Gesellschaftsveränderung, sondern um Jüngerschaftsschulung. Es geht um die Heiligung. Und zuerst im zweiten Vers von 11b geht es um die negative Heiligung und im ersten Teil von 12 geht es um die positive Heiligung. Negative Heiligung 11b, deshalb bitte ich euch eindrücklich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Negative Heiligung meint, was wir nicht tun sollen. Es ist eine Warnung. Ein Leben mit Jesus ist ein Kampf. Die Versuchung dieser Welt und unsere Wünsche können uns von Jesus wegtreiben. Das wissen wir alle. Und auch die Fremdheit, dass ich eben ein anderer bin, dass ich Christ bin, kann zur Versuchung werden. Deshalb gibt Petrus uns ein realistisches Bild unseres Lebens mit Jesus. Es bleibt Kampf und Stückwerk. Bei 12, zu Beginn Vers 12, geht es um die positive Heiligung. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer gutes oder schönes Verhalten sollen deshalb selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Das ist positive Heiligung. Aber Heiligung ist ein altes Wort, da muss man so den Staub vom Buch wegblasen. Was bedeutet das denn? Wir haben hier meistens sehr negative und falsche Vorstellungen zum Thema Heiligung. Heiligung hat vier Aspekte. Der erste Aspekt, wir gehören Gott. Seit unserer Bekehrung gehören wir Jesus Christus. Wir bestimmen nicht unser Leben, sondern wir gehören ihm. Zweitens, der zweite Aspekt, wir dienen Gott. Wir machen, was er gerne will und wir freuen uns, hier in der Gemeinde und weltweit ihm zu dienen. Dritter Aspekt der positiven Heilung, erst jetzt kommt der moralische Aspekt, wir verhalten uns nach Gottes Willen. Und viertens, hier, deshalb der Aufruf von Petrus, wir lassen uns verändern. Heilung ist ein Prozess, der nie aufhört. Bis zum letzten Atemzug auf dieser Welt sind wir in diesem Prozess drin. Das Problem ist also nicht die böse Welt, sondern unser Verhalten. Ich frage mich, als westliche Christen sind wir nicht schon längst vom Materialismus aufgefressen worden. Also wenn ich jetzt hier in die Schweiz komme, denke ich immer, ist ja alles perfekt hier. Kann man es noch besser haben? So redet jetzt ein Auslandschweizer, gell? Jeder Straßenstein ist am richtigen Ort. Alles ist perfekt. Frankreich ist auch fast alles perfekt. Auch wie uns geht es gut, aber haben wir uns nicht von diesem Materialismus schon längst auffressen lassen? Wie verhalte ich mich im Beruf und in der Ehe? Wie lebe ich treu in der Gemeinde, obwohl ich ja natürlich an ihr auch ständig leide? Was heißt das für mich persönlich, dieser Aufruf zur Heilung? Das heißt für mich, Jean-Georges, wie gehst du mit deiner Gedankenwelt um? Was tust du mit deinem Geld? Was tust du mit deiner Zeit? Was machst du auf Internet? Was tust du mit deinem Körper? Wie bewegst du dich? Brennst du noch immer für das Reich Gottes so, als du damals 1991 mit 3 Zimmerpflanzen und schon damals zu viel Büchern nach Frankreich ausgesandt wurdest? Das Anderssein führt zu unserer Legitimität des Missionars. Wenn ich nicht anders bin, wenn ich keinen anderen Lebensstil habe, dann kannst du die Mission vergessen. Wir können erst Zeuge von Jesus sein, wenn wir uns von der Umwelt unterscheiden, wenn es einen Kontrast gibt und wenn die Menschen uns die nötige Legitimität zum Reden geben. Meine Heiligung ist die Voraussetzung, dass ich Zeuge Jesu sein kann. Das Anderssein ist die Voraussetzung zum Zeugnis vor Jesus. Meine Moral, mein Anderssein führt dazu, die Menschen uns Fragen zu stellen. Und dann geben sie uns die Legitimität und auch die Autorität, von unserem Glauben zu reden. Und damit erinnert uns Petrus, dass wir eigentlich Nonkonformisten sind in unserer Gesellschaft. Menschen, die anders sind und die anders leben. Ein Beispiel. Wir wurden nach Wissembourg, das ganz im Norden vom Elsass, gesandt als Pastoren. Das war unsere zweite Stelle. Und gleich zu Beginn lernten wir eine andere Familie kennen, die auch umgezogen war. Das sind immer die besten Kontakte. Ich kenne noch nicht alle Leute. Und diese Mutter, Sophie, sagt relativ schnell meiner Frau Sabine, sie hatten auch drei Kinder, die sich dann mit unseren Söhnen auch unterwegs waren, sagt sie ganz vom heiteren Himmel meiner Frau Sabine, du, wenn ich eines Tages sterben müsste, dann möchte ich gerne, dass du meine Kinder aufziehst. Diese Frau ging nicht in die Kirche, war überhaupt nicht christlich angehaucht, bis heute nicht, aber der Heiland arbeitet an einem der Patenkinder schon intensiv dran, der liest auch die Bibel und ich habe mit ihm hohe philosophische Gespräche inzwischen, aber das ist so etwas von ethischer Mission, anders sein. Diese Frau gespürt, wir haben andere Werte und das heißt Werte, die zum Leben verhelfen. Dritter Punkt, attraktiv sein. Jetzt kommt es zur Mission, das ist der letzte Teil von Vers 12. Wenn sie dann, also diese Menschen, aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Punkt 2, Heiligung, ist die Voraussetzung zur Kommunikation des Evangeliums. Nur wenn wir im Kontrast zu unserer Gesellschaft leben, wenn wir anders sind, erst dann können wir Missionare sein. Sonst haben wir nichts zu sagen. Wir sind gleich wie die Menschen um uns herum. Und es geht hier um die guten, schönen Taten, die zum Heil führen können. Man kann entweder gut oder schön übersetzen. Das heißt, schön, das ist eigentlich eine ästhetisch-ethische Mission. Das heißt, Menschen werden durch Schönheit und vorbildliches Handeln für Jesus gewonnen. Das ist die Missionstheologie des Petrus. Nun werden Sie sich sagen, also dieser Ganten, meines übertreibt er vollständig, da hat ja nichts mehr mit Mission zu tun. Diese petrinische Mission unterscheidet sich total von den Worten von Jesus Christus in den Evangelien. Missionsmandate. Jesus spricht doch ganz klar, wir sollen die gute Nachricht verkündigen. Und hier geht es plötzlich um eine wortlose Mission. Aber es geht trotzdem klar um Mission, weil der Begriff am Tag des Gerichtes oder am Tag der Heimsuchung kann sowohl die Bekehrung der Menschen heute meinen oder dann im zukünftigen Gericht. Wortlose Mission. Kann das funktionieren? Wir müssen uns jetzt wieder in diese Situation versetzen, in der sich die damaligen Christen befanden. In dieser schwierigen Situation, in der die Christen verleumdet wurden, kann nur noch die gute Tat überzeugen. Ist das denn noch Mission? Nun, diese Frage stellte sich den Leuten von damals nicht. Es war schlicht zu gefährlich, von Jesus zu reden. Deshalb diese ganz dezente Missionstheologie. Diese diskrete Missionstheologie. Petrus schlägt hier ganz einfach einen gangbaren Weg vor. Und damit wird nicht Tat oder Wortmission gegeneinander ausgespielt. Petrus spricht vom guten Verhalten und von guten Taten, ganz ähnlich wie in der Bergpredigt. Dies ist deshalb eine ethische Mission. Unser anderes Verhalten kann zu einer Umkehr zu Gott führen. Interessant ist am Begriff gut, kalos, dass man ihn auch mit schön übersetzen kann. Die schönen Werke. Mission hat also nicht nur einen moralischen, sondern auch einen ästhetischen Aspekt. Und das ist sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles um die Ästhetik dreht, um Bilder, Marketing. Unser schönes Verhalten soll zum Nachdenken bringen. Unser gegensätzlicher Lebensstil soll die Leute um uns herum ansprechen. Ich wiederhole, keine ethische Mission, Punkt 3, ohne Heiligung des Missionars, Punkt 2. Die Heiligung des Missionars ist die Voraussetzung, dass es zu guten Werken kommt. Und damit ist nicht das moralisch perfekte Handeln des Missionars gemeint, sondern sein von Gott geprägtes Leben in der Abhängigkeit zur Gnade Jesu. Und das geschieht nicht am grünen Tisch, sondern in den so schwierigen ethischen Bereichen, die Petrus in seinem Brief erwähnt. In der Öffentlichkeit, bei der Arbeit, in der Ehe und in der Gemeinde. Und die schöne Tat kann in einem Kontext, wo das Evangelium nicht gefragt oder sagt, bekämpft wird, Fragen einer ethischen. Das gute Verhalten bewirkt dasselbe und so wird aus einer ethischen Mission doch noch eine Wortmission. Menschen werden uns früher oder später Fragen stellen über unsere Güte, über unsere Treue, über unsere Barmherzigkeit, über unsere Wahrheit, über unsere Authentizität. Ehen, die bis ins hohe Alter halten, werden Menschen in zerbrochenen Beziehungen ins Nachdenken bringen. Arbeitskollegen, die den Einsatz ihres christlichen Kollegen anerkennen, werden ihn befragen. Ein Beispiel, das uns persönlich stark berührt hat, wir sind in Mulhouse, unserer letzten Stelle, in einen Block gezogen, so sieht man in der Schweiz, einen Block, he? Block mit Wohnungen drin. He? Das noch nicht ganz vergessen. Wir wohnen im 5. unter uns war eine Dame im 4. Stock. Und mit dieser Nachbarin war es ganz schrecklich. Gleich als wir eingezogen sind, hat uns diese Frau 13 Jahre lang verleumdet, geschrien zwischen einer Viertelstunde bis 2 Stunden und uns verleumdet. Im Treppenhaus, in der Wohnung, ganz peinlich für uns alle. Und die Leute haben ihm gesagt, ja, sie müssen jetzt zur Polizei gehen, sie müssen jetzt Klage einreichen, wir müssen dies und das. Es wurde alles probiert, man hat alles probiert über Psychiater, über alles Mögliche, aber es ist geblieben. Bis wir haben natürlich uns auch dagegen gewehrt, dagegen gebetet, für diese Frau gebetet. Wir beten immer noch für sie, sie wurde jetzt ins Altersheim gebracht. Wir beten immer noch, dass diese arme Frau zu Jesus findet. Und wir konnten es akzeptieren, bis wir gemerkt haben, meine Frau und ich, ja, wir sind die Einzigen in diesem Haus, die fähig sind, diese Frau zu segnen. Alle anderen denken schlecht über sie, sind böse über sie. Und der Jesus hat uns jetzt hierher geschickt, dass wir diese Frau segnen. Sie verleumdet uns, wir segnen sie. Das ist ethische Mission. Und das stellt dann Fragen. Da fragen die anderen, ja, wo machen Sie das nicht? Die Polizei und alles Mögliche, warum tun Sie das nicht? Dann konnten wir ganz still von unseren anderen Werten reden. Und inzwischen, dann wussten natürlich dann alle, dass es ein Pastor war. Der hat dann immer so gesagt, ja, der Pastor Gantenbein, was der alles macht, Schlimmes und so. Es war dann bekannt überall, dass ich Pastor war. Also das Ziel war erreicht. Nicht auf eine schöne Art und Weise, aber das Ziel war erreicht. Alle wussten, dass ich so ein seltsamer Pastor war. Und hier beginnt dann die Stunde des Evangeliums. Hier können wir von Jesus berichten, der uns verändert hat. Zusammenfassung. Fremdsein. In der Schweiz sagt man, man muss ein bisschen komisch sein. Ein Helvetismus, das darf ich nicht in Deutschland sagen. Fremdsein. Das gehört zum normalen Lebensgefühl eines jeden Christen. Hast du das kapiert? Im Gymnasium, im Betrieb, dass du immer dieses seltsame Fremdheitsgefühl in dir hast und du willst es loswerden und das ist falsch. Heute Morgen wirst du sagen, ich akzeptiere jetzt diese Fremdheit, die mir Jesus gegeben hat. Die gehört konstitutiv zu deinem Jüngersein. Du wirst diese Fremdheit nie abschütteln können. Ich wollte das auch immer wieder und im vollzeitigen Dienst ist das noch schlimmer. Aber es gehört dazu, dass du das lernst. Ich fühle mich immer wieder fremd unter meinen Kolleginnen und Kollegen. Das sind alles liebe Leute. Aber wenn sie nicht zu Jesus gehören, werde ich mich fremd fühlen. Das gehört dazu. Und heute Morgen wirst du diese Fremdheit akzeptieren und sagen, ja, Jesus, ich akzeptiere es. Ich kämpfe nicht dagegen. Du bist ein bisschen sonderbar, weil du eine neue Identität in Jesus hast. Zweiter Punkt. Anders sein. Das ist Heiligung. Du bist anders in deinem Lebensstil, in deinen Werten. Und diese Werte übrigens sind Werte des Lebens. Sie werden dich durchtragen. Jetzt lachen dich die anderen Kollegen aus, weil du nicht alle halbes Jahr deine Freundin wechselt. Aber dann guck doch mal in 20 Jahren, wie es diesen Freunden gibt, die alle halbe Jahre Freundin gewechselt haben. Anders sein heißt, wir haben einen anderen Lebensstil und wenn wir unsere Ethik zerfließen lassen, wenn wir werden so wie unsere Gesellschaft, dann bin ich nicht mehr im Kontrast zur Gesellschaft. Dann kann ich gar nicht attraktiv sein. Und drittens führt uns das zum Attraktivsein, auch wenn ich nicht viel reden kann. Wir können ja nicht jeden Tag gleich jeden von Jesus Christus erzählen. Das dauert manchmal Jahre, auch bei mir, bis man endlich von Jesus erzählen kann. Bis dahin geht es um eine ästhetisch-ethische Mission. Tatmission versus Wortmission. In der Bibel gehört beides zusammen. Anziehend sein. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort vom Apostel Petrus, der uns zeigt, dass auch in schwierigen Situationen, wo man auf uns nicht hört, wo man nicht unser Zeugnis hören will, dass wir immer noch durch uns, unseren Lebensstil, durch die Schönheit, die wir ausstrahlen können, des Reiches Gottes, Menschen zum Nachdenken bringen können. Du kennst all unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen wir zum Teil schon jahrelang unterwegs sind, wo sich zum Teil wenig bewegt. Und wir bitten dich, dass wir geduldig weiter Zeugnis von dir ablegen durch unseren anderen Lebensstil. Hilf denjenigen, die sich immer wieder einsam fühlen, dass sie lernen, diese Fremdheit positiv zu akzeptieren. Und wir bitten dich, dass viele von unseren Freunden dich noch finden können in diesen Monaten, in dieser Zeit. Amen.